Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kehren heute Morgen zurück zum 24. Psalm und wollen fortfahren mit der Betrachtung des zweiten Abschnitts, den Versen 7 bis 10. Ich lese uns zuerst den gesamten Psalmtext noch einmal vor. Psalm 24. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches, also auf Lüge richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Selah. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen. Er ist der König der Herrlichkeit. In der ersten Predigt zum Psalm 24 haben wir uns im ersten Abschnitt in Vers 3 mit der Frage Davids beschäftigt, die da lautete: Wer darf steigen auf den Berg des Herrn und wer mag stehen an seiner heiligen Stätte? Die Antwort Davids lautete: Wer unschuldige Hände und ein reines Herz hat, nicht zum Trug hebt seine Seele und nicht falsch schwört. Anschließend haben wir festgehalten in Bezug auf Römer 3, dass seit dem Sündenfall im Paradies alle Menschen entartet sind, dass es keinen Einsichtigen gibt, keinen Gerechten, auch nicht einen. Keiner ist da, der Gutes tue, auch nicht ein einziger. Der Heilige Geist lehrt uns im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Rom, dass kein Mensch in seiner adamitischen Natur würdig ist, auf den Berg des Herrn zu gehen und in Gottes Zelt zu weilen. Denn Gott hat keine Gemeinschaft mit Sündern. Des Weiteren haben wir im Buch Jesaja im 6. Kapitel die Verse 1 bis 7 gelesen und wir hören nochmal auf diesen Text. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Wir haben also gehört, dass der Prophet Jesaja durch Gottes Gnade Tilgung oder Bedeckung seiner Sünden empfing. Anhand dieses Beispiels im Alten Testament sowie der von Gott in der Tora im Gesetz gegebenen Tieropfervorschriften zur Bedeckung der Sündenschuld der Israeliten im Alten Bund sehen wir die Vorausschattung auf das einmal geschehene, vollkommene Erlösungswerk unseres Herrn und Heiland Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, welcher gelitten hat außerhalb des Stadttores Jerusalems. Denn in Hebräer 13, Vers 12 heißt es: Deshalb hat Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Stadttores gelitten. Auch darin, beladen mit unseren Sünden, sowie den Sünden der gesamten Welt, hat unser Herr das Gesetz vollkommen erfüllt. Wir können das nachlesen in 3. Mose 24, 14 und 4. Mose 15, 35. Durch ihn und in ihm, in Christus allein, sind wir als Glieder seines Leibes würdig, auf den Berg des Herrn zu gehen und auf ewig mit ihm Gemeinschaft zu haben. Soweit ein kurzer Rückblick zum ersten Abschnitt des 24. Psalms. Kommen wir nun zum heutigen, zum zweiten Abschnitt und lesen noch einmal die Verse 7 bis 10, um die es heute geht. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt, ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, Yahweh Zebaoth. Er ist der König der Herrlichkeit. In diesen drei Versen fällt auf, dass der Aufruf »Erhebt ihr Tore eure Häupter« und folgendes zweimal geschrieben steht, was auf die gewichtige Bedeutung der Ermahnung Davids hinweist. Martin Luther schreibt dazu in seinem Kommentar zu diesem Psalm folgendes: Der 24. Psalm ist eine Weissagung vom künftigen Reich Christi in aller Welt und vermahnt oder ermahnt die Pforten der Welt, das heißt die Könige und Fürsten, heute würde man sagen die Könige, Autokraten und demokratischen Regierungen, dass sie dem Reich Christi Raum geben sollen. Denn sie sind es, die am meisten dagegen toben. Wir hören Psalm 2, wo das sehr deutlich wird. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, und in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und nun, ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Und wir hören noch aus dem Psalm 83 einige Verse. Dort heißt es: Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott. Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk planen sie listige Anschläge und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen: Kommt und lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter, Gebal und Ammon und Amalek, Philistäer samt den Bewohnern von Tyrus. Auch Assur hat sich ihnen angeschlossen. Sie sind zu einem Arm geworden, den Söhnen Lots. Tu ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bach Kishon. Sie wurden vertilgt zu Endor. Sie wurden dem Erdboden zum Dünger. Mache sie ihre Edlen wie Oreb und Seb und wie Sebach und Salmuna, alle ihre Fürsten, die gesagt haben: Lasst uns in Besitz nehmen die Weideplätze Gottes, und so weiter. Das war ein Psalm über Israel in seiner Kriegsnot. Sehen wir uns diese Aussagen des 83. Psalms etwas genauer an, denn sie haben einen aktuellen Bezug zu unserer heutigen Zeit. In Vers 3: Denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, tragen das Haupt hoch. Gegen dein Volk ersinnen sie einen Anschlag und beraten sich gegen deine Schutzbefohlenen. Sie sagen: Kommt, wir wollen sie vertilgen, als Volk des Namens Israel soll man für Herr oder für der nicht gedenken. Erinnern wir uns an die deutsche Geschichte, 38 bis 45, 1900, Hitler und der Holocaust, Punkt 1. Und heute, wahrscheinlich habt ihr das alle beobachtet in diesem Jahr, es gab viele Demonstrationen, palästinensische Demonstrationen mit Kräften aus dem linken Bereich, wie man so sagt, in Berlin, London, New York, Paris, Teheran, der gesamten arabischen Welt. Und ein Satz ist immer wieder aufgefallen: From the river to the sea, Palestine will be free. Was heißt das? Tötet die Juden in Israel. Vernichtet die Juden in Israel. Ja, diese Koalition, von der wir eben im 83. Psalm gehört haben, ist auch heute aktuell. Wir sehen das, wir hören das. In jedem Medien kann man das mitbekommen. Vers 6. Ja, sie haben sich einmütigen Sinns beraten, ein Bündnis gegen dich geschlossen. Die Zelte Edoms und der Ismaeliter, Moab, Hageriter, Gebal und Ammon und Amalek, das Philisterland samt den Bewohnern von Tyrus, auch Assur hat sich zu ihnen gesellt. Es leiht den Nachkommen Lots, Moab und Amoriter seinen Arm. Schauen wir mal, wie diese Nationen mit heutigem Namen betitelt sind. Und die sich gegen Israel verbündet haben. Heute. Das erwähnte Edom bildet das heutige Südjordanien. Ismaeliter ist Südarabien. Moab ist Zentral- und Ostjordanien. Ammon ist der Raum Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Gebal gibt es zweimal. Das Phönizische ist der Libanon und Gebal Edomitisch ist Jordanien. Assur, Assyrien ist der Irak, teils Syrien und die Türkei. Philistea, Philisterland, wir kennen das, das sind die arabischen Einwohner von Gaza. Übrigens kurz zu den Philistern. Die kamen im 12. Jahrhundert vor Christus nach Kanaan. Ihre Städte waren bekannte Städte, die man heute auch in allen Medien hört: Gaza, Aschkelon, Aschdod, Gat und Ekron. Im 7. Jahrhundert wurden sie durch Tiglat-Pileser, Sargon und Sanherib besiegt. Im 6. Jahrhundert vor Christus nochmals durch Nebukadnezar, welcher unter anderem Aschkelon zerstörte und eine große Deportation der Philistäer oder der Philister, wie man sagt, durchführte, sowie die kulturelle Auflösung anordnete. Ab dann existierte keine eigene ständige Philister-Identität mehr. Ende der Philister. Als dann im 5. Jahrhundert die Perser in die Levante kamen, waren die Philister in anderen Völkern integriert und als Volk verschwunden. Also wenn man uns heute erzählt von Seiten der sogenannten Palästinenser, wir kommen von den Philistern, es gibt keine Philister mehr. Seit dem 5. Jahrhundert vor Christus. Diese in Vers 7 bis 9 genannten Völker bilden auch in unseren Tagen, geeint durch sogenannte Irrlehren, eine Koalition des Bösen gegen Israel und darüber hinaus auch gegen die westlichen Demokratien. Folgende Länder gehören zu dieser Koalition: Türkei, Syrien, Irak, Libanon, Jordanien, Jemen, die arabischen Bewohner aus Gaza, bekannt unter dem Namen deren Organisation Hamas. Angeführt wird diese Koalition vom iranischen Mullah-Regime. Noch zu erwähnen sei Katar, das finanziell und ideologisch sowie im Propagandawesen seinen Beitrag leistet, neben Saudi-Arabien und Oman, sowie Teile der Vereinten Arabischen Emirate. Kommen wir zurück zu Luther. Er schreibt weiter: Diese Könige und Fürsten sprechen, wer ist dieser König der Ehren? Als wollten sie sagen, der Bettler, ja der Ketzer, der Schächer. Sollte der ein König sein? Und sollten wir ihm weichen und gehorchen? Wir wollen's nicht tun. Ihr lieben Herren, weil es an dem ist, dass der König hereinkommt, so tut Fenster, Tür und Tor auf, lasst ihn herein. Macht die Tore weit, das heißt überall in allen Städten aller Reiche, wo Tore oder Pforten sind. Die Tore oder Pforten sind öffentliche Verwaltungen. Frage: Was macht eine öffentliche Verwaltung aus und was gehört dazu? Zu einer öffentlichen Verwaltung gehören alle staatlichen Einrichtungen, die öffentliche Aufgaben ausführen, Gesetze umsetzen und staatliche Entscheidungen vollziehen, als da wären Bundesministerien, Bundesämter, sowie Landesministerien, Landesämter, die Verwaltungen der Städte, Landkreise und Gemeinden, Oberbürgermeister, Bürgerämter, Jugendämter, Ordnungsämter, Sozialämter, die Kommunalverwaltungen, mittelbare Verwaltungen, dazu gehören Krankenkassen, Berufsgenossenschaften, sowie Anstalten des öffentlichen Rechts, zum Beispiel Universitäten, Sparkassen, sowie die Polizei. Diese bilden zusammen die öffentlichen Verwaltungen. Kommen wir zurück zu Psalm 24, Vers 7. Erhebt ihr Tore euer Haupt und werdet weit, ewige Pforten, das Einziehe der König der Ehren. Hören wir nochmal auf Luther. Aber o weh, diese Ehre ist verborgen. Darum werden die Türen vor ihm verschlossen und niemand will ihn einlassen. Die Obrigkeit sperrt sich auch wider ihn. Aber es hilft ihr nicht. Der König des Kreuzes ist mächtig und doch ist es die Ehre und doch ist die Ehre im Kreuz verborgen. Und auch in unseren Tagen ist die Aufforderung oder wird die Aufforderung des Psalmisten ignoriert. Christus und das Kreuz sind aus der öffentlichen Verwaltung verbannt, das Kreuz aus den Schulen und Amtsstuben entfernt. Die sogenannte religiöse Welt übt sich seit Jahrzehnten unter der Führung Roms in einer Ökumene der götzendienerischen Weltreligion. Jesus Christus wird höchstens noch als ein Prophet bzw. Religionsspender unter vielen sogenannten Propheten erwähnt. Jesu Aussage, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, wird von allen Seiten radikal abgelehnt. Die gottlose sowie die religiöse Welt ordnen sich in keinster Weise dem Willen Gottes unter. Sie können und sie wollen es auch nicht und somit sind sie gerichtsreif. Also, in unseren Tagen wird die Aufforderung des Psalmisten ignoriert. Die einzige Institution, die dem König der Ehren die Tore geöffnet hat, ist die Schar der gläubigen Christen in aller Welt. Wodurch geschah das? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Kam und kommt es zur Begegnung mit dem erhöhten Christus und unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes zur Sündenerkenntnis und Bekenntnis sowie der anschließenden Glaubenstaufe. Das gnadenreiche Handeln Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes erweckte in ihnen den Glauben an Christus und sein Erlösungswerk und führte sie zur geistlichen Neugeburt. Daraufhin bezeugten sie in der Taufe das Einssein mit Christus, mit ihm gestorben, begraben und auferweckt, eine geistliche Neuschöpfung. So wie Paulus lehrt im Römerbrief Kapitel 6, Vers 3, wo er schreibt an die Gemeinde dort, oder wisst ihr nicht, dass ihr alle, also die Gläubigen, die wir auf Christus Jesus, also in Christus hineingetauft worden sind, auf seinen Tod getauft oder in seinen Tod hineinversenkt worden sind? Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit, gleich wie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso auch wir in einem neuen Leben wandeln. In der Zeit Jesu erstem öffentlichen Auftreten in Israel forderte Johannes der Täufer die Israeliten in der judäischen Wüste auf, ihm, dem Messias, den Weg zu bahnen durch Buße und Taufe. Lesen wir Jesaja 40, 3 bis 4. Da heißt es, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserem Gott. Nachdem nach Jesu stellvertretender Bußtaufe an unserer Stadt durch Johannes den Täufer, rief er die Israeliten auf, umzukehren von eigenen sündigen Wegen, indem er predigte, tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und wie wir hier an dieser Stelle vielfach verkündigt haben, das Reich der Himmel ist durch die Menschwerdung Jesu auf Erden angebrochen und lebt und herrscht nun in den Herzen der gläubigen Christen, seine Vollendung, der einst geschieht bei seiner Wiederkunft mit allen Heiligen und wird dann in alle Ewigkeit bestehen. Nach der Bekehrung des Apostel Paulus, er hatte damals den Namen Saulus von Tarsus, in Damaskus erhielt er den göttlichen Auftrag, seine Berufung, das Evangelium unter den Heiden zu verkündigen. Denn so lesen wir in Apostelgeschichte 9, 10 bis 16, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung: Hananias. Er aber sprach: Siehe, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die Gerade genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Er hat im Gesicht einen Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin. Denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Heute nun sind wir als Christi Zeugen diejenigen, welche die Welt ermahnen sollen. Und zwar Christus Einlass zu gewähren in unsere Herzen. Denn so heißt es in Apostelgeschichte 17, 30 bis 31, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollten, weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Und Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wir kommen langsam zum Schluss und wollen noch auf die Frage des Psalmisten in Vers 8 eingehen, die da lautet: Wer ist denn der König der Herrlichkeit oder der König der Ehren? Der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Paulus schreibt im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, Vers 17, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit. Und im gleichen Brief, im sechsten Kapitel, schreibt er, der König der Könige und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt in einem unzugänglichen Licht, das heißt, dem niemand nahe kommen darf, den kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag, ihm gebührt Ehre und Macht. Amen. In beiden Textzeilen wird Gott der Vater als König beschrieben. Jedoch im Zusammenhang des 24. Psalms wird Christus als König der Ehren bezeichnet. Er, welcher ist Gottes Sohn, die zweite Person der Trinität, denn der Psalm ist ja eine Weissagung vom künftigen Reich Christi auf Erden, mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde, in dem Gerechtigkeit herrschen wird in Ewigkeit. Christus ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und in Johannesevangelium 10,30 steht geschrieben: Ich und der Vater sind eins. Christus, der uns lehrt, dass er den Seinen ewiges Leben gibt und niemand sie aus seiner Hand reißen kann, und an anderer Stelle erklärt: Wer mich sieht, sieht den Vater, trägt also gemeinsam mit dem himmlischen Vater den königlichen Titel. Der Vater, der König der Ewigkeit, und der Sohn im 24. Psalm, der König der Ehren. Kommen wir nun abschließend zu Vers 10. Dort heißt es: Wer ist dieser? Es ist der König der Ehren, der Herr der Heerscharen, Yahweh Zebaoth. Er ist der König der Ehren. In Vers 10 wird also die Frage, wer ist der König der Ehren, wiederholt, was auf die besondere Bedeutung dieser Frage hinweist. Und wir erhalten die Antwort: Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren, Selah. Der Herr Zebaoth, der Herr der Heerscharen, ist einer der Namen Gottes und kann aus dem Hebräischen nicht übersetzt werden. Wir werden gerade in diesen Tagen um Weihnachten beim Hören über die Geburt Jesu in Bethlehem an die himmlischen Heerscharen erinnert, denn es heißt bei Lukas: Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott priesen mit den Worten: Ehre sei Gott in Himmelshöhen und Frieden auf Erden unter den Menschen des göttlichen Wohlgefallens. Der Herr der Heerscharen, umgeben bei seiner Geburt von seinen himmlischen Heerscharen. Dieser herrliche Gottesname wird von Gott dem Vater und dem Sohn gemeinsam getragen. Und die himmlischen Heerscharen sind stets bereit, alle göttlichen Befehle auszuführen. Jesus deutet dies im Garten Gethsemane Petrus gegenüber an. In Matthäus 26, 53 lesen wir: Oder meinst du, ich könnte meinem Vater nicht bitten und er würde mir nicht zugleich mehr als 12 Legionen, also Heerscharen, Engel zu Hilfe senden? Abschließend eine Frage: Hast du diesen König der Ehren schon empfangen? Hast du die Tore deines Herzens schon geöffnet? Wenn nicht, bedenke, Jesus spricht: Heute, wenn ihr meine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Und siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Hast du ihn aber schon empfangen und ein fröhliches, gesegnetes Weihnachtsfest gefeiert, das bis in den Alltag des neuen Jahres hinüberstrahlt, so vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, denn er hat uns eine Erlösung geschaffen, Rettung geschenkt, die wir im Glauben ergreifen durften. Und danken wir Gott, dem allmächtigen Vater im Himmel, für all die empfangene Gnade durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich anbeten und dir danken für das Evangelium im Sohn. Wir wollen dir danken für deine große Liebe und Güte zu Sündern, wie wir es sind, Herr. Und dass du uns in deiner allmächtigen Weisheit erwählt hast vor Grundlegung der Welt. dass wir Heilige und Geliebte in Christus werden dürfen auf dem Weg, den du geschaffen hast, indem du deinen lieben Sohn in diese Welt gesandt hast, geboren von einer Jungfrau in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, der das Reich Gottes verkündigt hat, der ein Leben geführt hat in Armut und das Gesetz vollkommen erfüllt hat. Du hast ihn unter das Gesetz gestellt und er hat es vollkommen erfüllt an unserer Stadt und ist beladen mit unseren Sünden und den Sünden der ganzen Welt ans Kreuz gegangen und hat Sühnung erwirkt, Versöhnung. Und so wir es im Glauben ergreifen dürfen, unsere Herzen dir öffnen, sind wir errettet für Zeit und Ewigkeit auf dem Weg, Herr, den du bereitet hast. Durch und in Christus. Dir sei Lob und Dank, Vater im Himmel, dass wir auch in diesen Tagen diese Botschaft verkündigen dürfen. Und wir bitten dich, Herr, sei uns gnädig und allen, die die Botschaft zum ersten Mal hören, erbarme dich über sie und öffne ihnen das Herz, dass sie errettet werden. Wir bitten dich nun, gehe mit uns in die letzte Woche dieses alten, bald nun vergangenen Jahres. Wir danken dir für allen Segen, für allen Schutz und alle Bewahrung, alle Gnade, für alle Erziehung, Ermahnung, Zurechtbringung und dass wir wissen, dass du uns ans Ziel bringen wirst, auf den Wegen, die du bereitest. Dafür wollen wir dir danken, dem Vater alle Ehre geben und dich preisen. In Jesu Namen. Amen.